der erfrischend andere Talk zu aktuellen Compliance- und Corporate Governance-Themen.
Na, Herr Galster, wie steht's denn um die Kokogo in Deutschland?
Es ist mords was los. Teilweise überschlagen sich die Dinge.
Da spielen Sie wohl auf die Kapriolen und das politische Hickhack bei der Verabschiedung des EU-Lieferkettengesetzes an.
Vergangenen Dezember wurde der Trilog mit einem Kompromiss abgeschlossen. Eigentlich ist das, wie der zwischenzeitlich abgesegnete AI Act der EU zeigt, ein sicheres Zeichen dafür, dass ein Gesetzesvorhaben in der EU auch tatsächlich kommt. Und dann kam es erst einmal nicht und dann doch noch eine Achterbahnfahrt.
Verursacht durch den Zwergenaufstand von eurer FDP, gefolgt von einer Koalition der Unentschlossenen, die sich enthalten wollten.
Es ist schon erstaunlich, wie der mit Abstand kleinste Koalitionspartner in der deutschen Regierung eine europaweite Blockade auslösen kann. Bei ihrem Versuch, das Gesetzesvorhaben zu stoppen, fand die FDP in der italienischen Regierung kurzzeitig einen neuen Koalitionspartner. Übrigens wolltet ihr Österreicher euch auch enthalten.
Am Ende hat die Blockade nicht funktioniert. Erfolglos war sie trotzdem nicht, denn die lange diskutierten Schwellenwerte wurden zuletzt ganz erheblich aufgeweicht. Von Anfang an ging es um die Anzahl der Mitarbeitenden und die Umsatzvolumina der Unternehmen, für die das EU-Lieferkettengesetz gelten sollte. Diesen Überlegungen lag immer schon zugrunde, kleinere und mittlere Unternehmen nicht mit bürokratischen Anforderungen zu überfordern.
Den im Dezember gefundenen Kompromiss hat es jedenfalls sehr schnell zerbröselt. Die belgische Ratspräsidentschaft war wirklich nicht zu beneiden. Immer, wenn man sich einem Kompromiss näherte, schossen neue Ideen zu den Schwellenwerten wie Pilze aus dem Boden.
Anders als in eurem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz steckte in der europäischen Variante des Lieferkettengesetzes von vornherein das Umsatzvolumen als zusätzliches Kriterium mit drin. Außerdem spielten auf Seiten der Kritiker Haftungsängste sowie die Frage, welches Gewicht den Umweltrisiken und dem Erreichen der Klimaziele beigemessen werden soll, eine Rolle.
Nun könnte man kritisieren, dass in der EU versucht wurde, zu viele Themen auf einmal in das EU-Lieferkettengesetz hineinzupacken. Denn so etwas erschwert naturgemäß den Konsens. Die für manchen nun bittere und eventuell viel zu spät realisierte Wahrheit ist jedoch, dass all diese Themen sowieso schon regulatorisch angepackt wurden. Denken Sie nur an die ESG-Berichterstattung, die Corporate Sustainability Reporting Directive, mein Lieblingsthema Entwaldungsverordnung oder die zahlreichen Richtlinien der EU zu Umweltschutz, Stoffverboten oder Ökodesign.
Da gibt es zweifelsohne eine ganze Reihe von Überschneidungen. Viele dieser Verordnungen und Richtlinien sind bereits in Kraft bzw. befinden sich aktuell in der Umsetzung, mit zum Teil genau denselben Schwellenwerten wie ursprünglich gefordert.
Unter diesem Blickwinkel war der eingangs erwähnte Zwergenaufstand im Ergebnis ziemlich erfolgreich. Nun starten wir beim EU-Lieferkettengesetz in 3 Jahren mit 5.000 Mitarbeitenden und 1,5 Milliarden Euro Umsatz, die sich im Jahr danach auf 4.000 Mitarbeitende sowie 900 Millionen Euro Umsatz reduzieren. Und im 5. Jahr soll die Grenze dann wie in Deutschland bei 1.000 Mitarbeitenden liegen. Dazu kommt ein Umsatzminimum von 450 Millionen Euro.
Fazit ist, jetzt hat sie wenigstens nicht mehr Alarm.
Also ganz stimmt das nicht, Frau Kahlil. Frankreich und die Niederlande hatten zum Beispiel ebenfalls Lieferkettengesetze. Dasselbe gilt für Großbritannien, Norwegen, Australien und einige weitere Staaten. In aller Regel geht es dort um menschenwürdige Arbeitsbedingungen und die Wahrung der Menschenrechte. Einige dieser nationalen Regeln adressieren darüber hinaus den Umwelt- und sogar den Klimaschutz.
Mit dem Mitarbeitenden-Schwellenwert seid ihr auf nationaler Ebene jedenfalls Vorreiter und könnt nun euren Erfahrungsvorsprung in der Materie weiter ausbauen.
Tatsächlich passiert da auch etwas. Das BAFA befragt nun die Anfang des Jahres hinzugekommenen Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitenden, ob sie gemäß LKSG bereits einen Menschenrechtsbeauftragten berufen, ihr Risikomanagement aktualisiert und ein Beschwerdesystem eingerichtet haben.
Schon interessant. Während ihr in Europa noch blockiert, zieht ihr das Thema national konsequent durch. Vielleicht führt ihr nun noch den Umsatzschwellenwert ergänzend auf nationaler Ebene ein und harmonisiert damit die Regelungen.
Das könnte eine sehr charmante Lösung sein.
Vielleicht hört uns ja jemand und nimmt den Ball auf. So wie bei der Mandatsträgerbestechung. Da gibt es ja auch bei euch endlich eine neue Gesetzesinitiative.
Stimmt. Leider reicht sie aber nicht so weit wie letztes Jahr in Österreich, als ihr den Mandatskauf und insbesondere die Bestechung von Kandidaten für ein Amt unter Strafe gestellt habt.
Mit der Ibiza-Affäre hatten wir ja auch allen Anlass dazu. Worauf zielt denn eure Gesetzesinitiative?
Zumindest geht es in die richtige Richtung. Die Rechtsprechung unseres BGH hat den Tatbestandsbegriff bei der Wahrnehmung seines Mandates eng und wörtlich ausgelegt. Das bedeutet, dass sich Abgeordnete wegen Bestechlichkeit nur strafbar machen, wenn sie im Parlament oder in einem parlamentarischen Ausschuss etwas tun oder unterlassen, wofür sie zuvor einen persönlichen Vorteil gefordert oder angenommen haben.
Das bedeutet, wenn sie anderweitig ihren Einfluss als Bundestagsabgeordnete geltend machen, zum Beispiel gegenüber Ministerialbeamten oder Behördenvertretern, befinden sie sich außerhalb der Wahrnehmung des Mandats.
Weshalb sich der Mandatsträger nicht strafbar macht, wenn er Geld oder einen anderen Vorteil annimmt, um auf behördliche Entscheidungsträger außerhalb der Parlamentsarbeit ganz sanft Druck auszuüben.
Na, sehr schön. Vielleicht haben wir ein ähnliches Problem in Österreich, denn bei uns wird tatbestandlich die pflichtwidrige Vornahme oder Unterlassung eines Amtsgeschäfts gefordert. Es könnte sein, dass eure Mandatswahrnehmung und unser Amtsgeschäft am Ende auf dasselbe hinauslaufen. Aber denkt ihr bitte nochmal drüber nach, ob ihr mit eurer Gesetzesinitiative nicht doch noch die Kandidaten für ein Amt einfangen wollt.
Also ich wäre dafür. Wenn man sich dem Thema umfassend annehmen will, müsste man außerdem darüber nachdenken, ob und gegebenenfalls wo man beim Lobbyismus die Grenzen ziehen will. Denn die von Lobbyisten angeheizte Diskussion um die Lieferkettengesetzgebung war voll von Halbwahrheiten und gezielter Stimmungsmache. In denselben Kontext gehören schließlich die Parteispenden, die nach meinem Dafürhalten gar nicht transparent genug gehandhabt werden können.
Schwierig, schwierig. Zumal unsere Volksvertreter bei all diesen Themen über Dinge entscheiden müssen, die sie selbst betreffen und gegebenenfalls sogar einschränken. Da fehlt es schon ein bisschen an der Motivation.
Ist ja im Grunde genommen auch eine Art Interessenkonflikt.
Könnte aber der fortschreitenden Politikverdrossenheit entgegenwirken und unser demokratisches Miteinander nachhaltig stärken. Vielleicht machen wir dann auch endlich mal Fortschritte beim Corruption Perceptions Index.
Da besteht tatsächlich ein Zusammenhang, denn Transparency International bemängelt mit Blick auf Deutschland eine nur halbherzige Regelung des Lobbyregistergesetzes. Die noch immer ausstehende Verschärfung der Vorschriften zur Abgeordnetenbestechung und sowie außerdem das Fehlen eines umfassenden Transparenzgesetzes, welches insbesondere Behörden verpflichten soll, wesentliche Vorgänge zu veröffentlichen und darüber Rechenschaft abzulegen.
Aha, davon hatten wir es ja gerade. Trotzdem habt ihr im Ranking 2023 den 9. Platz gehalten und euch nur um einen Performance-Punkt verschlechtert, also weiterhin in den Top 10. Österreich hat dieselbe Punktzahl wie in 2022 erreicht und ist sogar auf Platz 20 aufgestiegen. Unter dem Strich muss man wohl sagen, dass wir nun schon mehrere Jahre auf der Stelle treten.
Die skandinavischen Länder stehen Jahr für Jahr besser da, allen voran Dänemark. dann müssen wir wohl konstatieren, dass wir unseren eigenen Ansprüchen noch nicht gerecht werden. Immerhin halten wir uns auf vergleichsweise hohem Niveau. Ernsthafte Sorgen mache ich mir eher um das Standing der Compliance im Allgemeinen.
Warum das denn?
Die Stimmung dreht sich. Gerade wir in Deutschland haben immer sehr schnell nach dem Gesetzgeber gerufen, wenn etwas aus dem Ruder lief. Nun fühlen wir uns vom Gesetzgeber immer häufiger gegängelt und an unserer freien Entfaltung gehindert. Oder man will uns das glauben machen.
Vorschriften haben wir in Deutschland und Österreich ja zu Genüge, vielleicht sogar zu viele, aber wir setzen sie nicht konsequent um.
Hauptursache ist wohl, dass es hinten und vorne an dafür ausgebildeten Verwaltungs-, Ermittlungs- und Justizbeamten fehlt, die es tun könnten.
Fachkräftemangel allüberall, im Ernst. Gesetze vollziehen sich eben nicht von selbst, wobei unsere Politiker gerne den Eindruck vermitteln, das Problem sei schon im Griff, nur weil sie ein neues Gesetz erlassen haben.
Sich im Nachhinein über neue Anforderungen und den dadurch verursachten Mehraufwand zu beschweren, ist genauso wenig zielführend. Gesetze fallen ja nicht vom Himmel. Deshalb laufen die Gesetzgebungsverfahren in unseren Parlamenten transparent ab. Und selbst nach Verabschiedung entsprechender Vorschriften treten diese erst geraume Zeit später in Kraft.
Damit man sich vorbereiten kann. Daran hapert es aber häufig. Ich will nicht übertreiben, aber gefühlt machen sich viele Unternehmen erst an die Umsetzung, wenn das neue Gesetz schon längst in Kraft getreten ist.
Wegen dieses Versäumnisses bzw. Zuwartens droht schon am ersten Tag, an dem die neue Vorschrift gilt, eine Non-Compliance. Jetzt kann man versuchen, das zu kaschieren, indem man auf ausufernde Bürokratie und zunehmende Gängelung durch den Staat schimpft.
So hat man immerhin eine schöne Ausrede und kann von den eigenen Versäumnissen ablenken. Helfen wird es am Ende nichts.
In einem solchen Klima laufen Juristen und Compliance Officers Gefahr, wieder einmal als Geschäftsverhinderer gesehen zu werden. Dabei sind sie es, die nun sehr schnell Lösungen erarbeiten und funktionierende Prozesse entwickeln müssen.
Eigentlich dachte ich, dass wir dem Geschäftsverhindererstadium längst entwachsen sind.
Die Diskussion um neue gesetzliche Regelungen bekommt einen neuen Spin, wenn ganz ungeniert gefragt wird, warum wir hier in Europa die Kinderarbeit in afrikanischen Minen oder die mangelnde Sicherheit in asiatischen Textilfabriken bekämpfen sollen.
So nach dem Motto, was geht's uns an?
Ähnlich verhält es sich, wenn wir betonen, wir dürften anderen Nationen nicht unsere Wert- und Moralvorstellungen aufdrücken.
Der Vorwurf der Überheblichkeit bis hin zur Anmaßung ist allerdings so manches Mal gerechtfertigt. Das sind im Einzelfall geradezu koloniale Manieren festzustellen. Das andere Extrem ist zu beobachten, wenn offensichtliche Missstände ignoriert und überhaupt nicht thematisiert werden.
Das haben Sie jetzt schön gesagt, Frau Khalil. Vor allem aber haben Sie recht, dass uns ein wenig mehr Zurückhaltung gut zu Gesicht stünde, damit wir unsere Partner in der Welt nicht brüskieren. Nichtsdestotrotz sollten gerade auch Wirtschaftsunternehmen genau hinschauen und ihre Geschäftspartner mit größtmöglicher Sorgfalt auswählen.
Ich höre jetzt heraus, dass Aussagen wie da können wir doch eh nichts machen oder es steht uns nicht zu, unsere Partner zu kritisieren, vermehrt missbraucht werden. In Wirklichkeit aber nur faule Ausreden sind.
Das ist exakt die Tendenz, die ich momentan verspüre. Wir machen es uns definitiv zu einfach, wenn wir uns mit solchen Ausflüchten aus der Verantwortung stehlen.
Wo sehen Sie die Compliance in den Unternehmen noch in einer Krise?
In Bezug auf Ihre Selbstdarstellung und vielmehr noch in Bezug auf Ihre Kommunikation.
Das heißt, Compliance-Verantwortliche sollen Notwendigkeit und Nutzen der Compliance stärker herausstreichen und aktiv dazu kommunizieren.
Unbedingt. Sonst müssen wir uns zum Beispiel anhören, dass vorausschauender Umgang mit rechtlichen Anforderungen vorauseilender Gehorsam sei.
Na, das ist schon schräg.
Ein Kolumnist in der Presse sprach sogar vom Tugendterror der Compliance. Ich fühlte mich gleich in die Zeiten der Französischen Revolution zurückversetzt.
Die Begriffe Terror und Compliance passen nun so gar nicht zusammen. Höchstens, wenn man neben der Regelkonformität ein angeblich wertebasiertes und moralisches Verhalten überbetont, dann kann das schon mal grenzwertig werden.
Ja, wenn sich die Compliance-Fachleute zu Tugendwächtern aufschwingen, dann wird's schwierig. Aber welcher Compliance-Officer macht das denn in der Praxis? In aller Regel geht es doch vorrangig darum, die negativen Folgen von Non-Compliance zu vermeiden und Risiken sowie Haftungsfolgen einzudämmen.
Parallel dazu ferner darum, Prozesse zu verbessern und die Unternehmenskultur positiv zu beeinflussen, damit das Vertrauen von Kunden, Mitarbeitenden und anderen Stakeholdern gestärkt wird.
Sie haben ja so recht, Frau Kalil. Das müssen Funktionsträger aus dem Bereich Compliance ihren Unternehmen immer wieder verdeutlichen. Am besten anhand ganz konkreter Beispiele. Einfach mal den Nutzen und die möglichen Potenziale der Compliance herausstreichen.
Nennen uns doch mal ein Beispiel.
Ganz aktuell haben wir eines aus dem Bereich der Geldwäsche.
Da heißt es ja immer, dass Deutschland die Geldwäschebekämpfung nicht so ernst nehme, wie es dies müsste.
Wir holen aber definitiv auf. Notgedrungen geht dies mit durchaus bürokratisch anmutenden Prozessen einher. Insbesondere die Banken müssen sämtliche Geschäftstransaktionen monitoren und eine Verdachtsmeldung abgeben, wenn sie eine verdächtige Transaktion oder in ihrer Gesamtheit verdächtige Aktivitäten ihrer Kunden feststellen.
Das ist in der Masse der Überweisungen, Geldtransfers und Anlagegeschäfte bestimmt lästig und sehr zeitraubend.
In der Tat, aber eben auch notwendig. Zwar heißt es immer pecunia non olet, aber welche Bank möchte schon als Handlanger der organisierten Kriminalität oder als finanzieller Unterstützer terroristischer Aktivitäten in Erscheinung treten?
Um genau dies zu vermeiden, müssen Verdachtsfälle identifiziert und gemeldet werden.
Und zwar an die Financial Intelligence Unit, die den Verdachtsfällen anschließend nachgeht.
Damit es bei der Prüfung der Transaktionen möglichst zielgenaue Treffer gibt und umgekehrt nicht fälschlicherweise reguläre Transaktionen gemeldet werden, setzen die Banken doch bestimmt schon künstliche Intelligenz ein, oder?
Gerade kleinere Banken machen noch vieles manuell, aber der Trend geht definitiv in Richtung Automatisierung. Maschinelles Lernen, also zur Nutzung künstlicher Intelligenz.
Da hätten wir doch schon einen positiven Effekt. Prozessverbesserung tut Not und die nähere Befassung mit künstlicher Intelligenz aller Voraussicht nach auch, warum also auch nicht beides für diese Compliance-Prozess der Verdachtsmeldungen aufgreifen und kombinieren?
Ich setze noch einen drauf. Wenn ich mir ganz gleich, ob als Bank, Dienstleistungs- oder Industrieunternehmen, die Transaktionen und das Verhalten meiner Kunden näher anschauen muss, dann will ich doch nicht nur Verdachtsfälle oder andere Auffälligkeiten identifizieren, sondern aus den Datenmengen etwas lernen und Rückschlüsse daraus ziehen.
Für mein Geschäft, also zum Beispiel um meine Produkte und Services zu verbessern, zu beschleunigen oder um neue Angebote zu erweitern.
So hätte man einen Doppelnutzen. Man kann natürlich bei den Verdachtsmeldungen auch schlampen und bei ihrer Meldung trödeln.
Das ist wahrscheinlich nicht empfehlenswert.
Eine Berliner Geschäftsbank hat es ausprobiert und sich einen Bußgeldbescheid der BaFin in Höhe von 6,5 Millionen Euro eingefangen.
Nicht schlecht. Dafür hätte man eine ganze Menge Beratung und neue Software einkaufen können.
Und auf behördlicher Seite ist leider auch nicht alles Gold, was glänzt. Bei der Financial Intelligence Unit wird gegen einen Mitarbeiter ermittelt, weil er vertrauliche Informationen, gegebenenfalls also Analyseergebnisse aus solchen Verdachtsmeldungen, an die organisierte Kriminalität weitergeleitet haben soll.
klingt nach Defiziten bei der FIU bezüglich ihres Know Your Employee-Prozesses. Eventuell müssen dort die Angestellten stärker auf ihre Zuverlässigkeit durchleuchtet werden. Genau wie dies in den Banken ohnehin schon geschieht.
So sollte es jedenfalls sein. Wir dürfen nicht vergessen, wie wichtig und damit kritisch der Finanzsektor für uns alle ist. Wir vertrauen den Banken unser Geld an, wickeln unsere Zahlungsgeschäfte über sie ab und verlassen uns darauf, dass alles mit rechten Dingen zugeht.
Das dürfte der Hauptgrund dafür sein, warum der Finanzsektor mit am stärksten reguliert ist. Eine wirklich kritische Infrastruktur.
Das kann man wohl sagen. Und mit dem Digital Operational Resilience Act, kurz DORA, ist die nächste Regulierungswelle im Anmarsch.
Da geht es doch um Cyberrisiken für Finanzinstitute, oder?
Das ist einer der wichtigsten Aspekte. DORA will sich umfassend um die Risiken der Informations- und Kommunikationstechnologie kümmern.
Also wieder ein Risikomanagement-Ansatz.
Das Thema ist nicht neu und die BaFin hat bereits eine Reihe von Anforderungen dazu formuliert. Neu ist allerdings, dass alle europäischen Bank-, Wertpapier- und Versicherungsaufsichtsbehörden einem gemeinsamen Single Rulebook folgen und gemeinsame Standards ausarbeiten wollen.
Als Bankkunden können wir das ja nur begrüßen. Gibt es auch auf diesem Gebiet so etwas wie Verdachtsfälle, die gemeldet werden müssen?
Die gibt es tatsächlich und schon heute bestehen Meldepflichten für Zahlungsdienstleister und bestimmte Finanzunternehmen. Nun sollen die Pflichten und Anforderungen europaweit vereinheitlicht werden.
Und für den gesamten Finanzsektor in der EU gelten. Was Sinn macht, denn IT- und Cyberrisiken bleiben ja nicht an den Ländergrenzen stehen.
Ab nächstem Jahr muss jeder Informations- und Kommunikationstechnologie-Vorfall von den Finanzunternehmen erfasst, klassifiziert und ab einem bestimmten Schweregrad an die zuständige Behörde gemeldet werden. Zusätzlich können auf freiwilliger Basis Cyberbedrohungen gemeldet werden.
Also geht es wieder um Datenerfassung und deren Auswertung. Wahrscheinlich noch ein potenzielles Einsatzgebiet für künstliche Intelligenz.
Da sind wir doch mal froh, dass der Europäische AI Act so schnell die notwendigen Mehrheiten gefunden hat.
Volle Wirksamkeit erlangt er allerdings erst in etwa 2 Jahren, bei einer speziellen Ausnahme sogar erst in 3 Jahren.
Dennoch ging es in Anbetracht der schwierigen Materie echt fix. Die sogenannten verbotenen Praktiken müssen übrigens schon 6 Monate nach Inkrafttreten des AI Acts beachtet werden.
Schwierig war und wird es auch noch einige Zeit sein, die richtige Balance zwischen Risiken und potenziellem Missbrauch auf der einen Seite und technischer Innovation auf der anderen Seite zu finden.
Immerhin gab es schnell Konsens darüber, was zu den Unacceptable Risks zählt. Verboten sind demnach Anwendungen wie das ungezielte Auslesen von Gesichtsbildern aus dem Internet oder durch Kameraüberwachung, Emotionserkennungssysteme in der Schule und am Arbeitsplatz sowie KI-Systeme, die darauf zielen, Menschen zu beeinflussen bzw. ihre Schwächen auszunutzen.
Allerdings soll es einzelne Ausnahmen für die Strafverfolgungsbehörden geben. Selbstverständlich nur in einem engen Rahmen und in der Regel nur auf Basis einer gerichtlichen Anordnung. Die nächste Ebene mit den Hochrisikoanwendungen ist deutlich komplexer.
Weil im von der EU verfolgten risikobasierten Ansatz schon die Klassifizierung als Hochrisiko nicht einfach ist. Gut nachvollziehbare Beispiele sind kritische Infrastrukturen wie Verkehr, Energieversorgung und Krankenhäuser, aber auch Sicherheitsvorrichtungen an Produkten, also kurzum alles, wo die Anwendung künstlicher Intelligenz Leib und Leben gefährden könnte.
Schwieriger ist die Einordnung, wenn es um Chancengleichheit, Schutz der Demokratie und Bürgerrechte geht. KI-Anwendungen sollen letztlich nicht darüber entscheiden, ob man zum Studium zugelassen wird, den Job oder einen Kredit bekommt. Außerdem soll die KI nach dem neuen Gesetz keine gerichtlichen oder verwaltungsrechtlichen Entscheidungen maßgeblich beeinflussen können.
Vor ihrer Markteinführung müssen diese Hochrisiko-KI-Systeme deshalb eine Vielzahl von Anforderungen erfüllen. Dazu zählen eine angemessene Risikobewertung, hohe Datenqualität, umfängliche Dokumentation, die es den Überwachungsbehörden ermöglicht, die Anwendung zu prüfen. Außerdem müssen stets angemessene menschliche Überwachung und Kontrollen gewährleistet sein. Und schließlich müssen die Hochrisikosysteme registriert und mit einer Konformitätserklärung versehen werden.
Bei den KI-Anwendungen mit nur begrenztem Risiko wird es einfacher, denn da dominiert der Transparenzgedanke, also die Information der Nutzer, dass sie gerade mit einer Maschine kommunizieren oder dass Texte und Bilder von einer KI generiert wurden. Art und Umfang dieser Hinweis- und Kennzeichnungspflichten werden uns aller Voraussicht nach noch viel Stoff für Diskussionen geben.
Frei und nicht reglementiert sind schließlich Anwendungen wie KI-fähige Videospiele, wo man von minimalem bzw. keinem Risiko ausgehen darf.
Dennoch werden alle 4 Risikoebenen der KI-Anwendungen von den zuständigen Behörden auf europäischer und nationaler Ebene überwacht. Die EU-Kommission wird eine eigene KI-Behörde einrichten. In den Mitgliedstaaten sollen aber auch Testlabore eingerichtet werden, damit Start-ups und kleinere Unternehmen innovative KI-Systeme testen und weiterentwickeln können.
Es wird definitiv spannend, ob es uns mit dem AI Act gelingt, bei der KI-Entwicklung vorne mit dabei zu sein und gleichzeitig zu verhindern, von ihrer Entwicklung und den damit verbundenen Risiken überrollt zu werden.
Die COCOGO wird deshalb weiter an Bedeutung gewinnen, denn viele neue Compliance-Anforderungen kommen hinzu, die wir mit Corporate- und staatlichen Governance-Strukturen einfangen müssen. Gleichzeitig müssen wir das so gestalten, dass wir nicht zum Geschäftsverhinderer werden, sondern aktiv mithelfen, sauber funktionierende Prozesse dafür zu entwickeln.
Sie sagen es, Frau Kalil, Sie sagen es.